Vorweg eine kurze Sponsorinfo, mit der jede junge Mama relaten kann. Es geht um die Frage, wie gut schläft mein Kind? Da kann die Antwort lauten, bald besser, denn Blackroll hat deren berühmtes Recovery Pillow jetzt für Kinder weiterentwickelt und wir präsentieren, tada, das Recovery Pillow Kids, ein orthopädisches Nackenstützkissen für junge SchläferInnen ab 4. Dieses Spezialkissen unterstützt Kopf, Nacken und die natürliche Haltung der Wirbelsäule, sodass die Kids tiefer und besser schlafen, besser regenerieren, leistungsfähiger sind und all das gilt ja dann quasi automatisch auch für uns Eltern, oder? Dazu ist das kompakte Kissen auch eine prima Reisebegleitung. Darum gibt es wohl neben Kissen und Bezug auch immer so einen praktischen Travelbag. Interessiert? Dann folgt dem Link in den Shownotes und spart 10% auf das Recovery Pillow Kids und auch auf alle anderen nicht reduzierten Blackroll-Produkte im deutschen und im Schweizer Onlineshop. Mit dem Code MAMA10, die 10 als Zahl geschrieben.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Mellas Mama Talk Podcast. Eigentlich müsste ich auch noch so ein Intro sprechen, wobei ich unser neues Intro auch sehr geil finde. Ich bin auf jeden Fall stolz, dass sich bei mir in vielen Bereichen gerade irgendwie was entwickelt. Also jetzt einfach auch beim Rebranding des Podcasts finde ich es mega cool, dass es auf meinen Namen gebrandet ist. Dann habt ihr sicher mitbekommen, dass ich bei Insta jetzt auch anders heiße, nicht mehr @holisticbirthdog, sondern @dogmella. Also es nimmt alles seinen Gang. Ich freue mich total und da sind auch die ersten großen Kooperationen unter der Oberfläche am Arbeiten. Ich habe gerade überlegt, ob ich dazu jetzt schon was sagen kann, aber nein. Ich glaube, dazu würde ich nochmal eine extra Folge machen, wenn das alles einmal gelaufen ist. So, dazu erstmal so viel und heute soll es um was ganz anderes gehen, was sich aber tatsächlich ein bisschen überschneidet mit meinem Influencerinnen-Dasein. Ich bin ja auf dem hoffentlich guten Weg dahin, eine große Influencerin zu werden. Es ist mir auf jeden Fall ein mega Herzensanliegen. Ich habe letztens noch mal ein paar Reels dazu aufgenommen, warum ich überhaupt als Ärztin auch auf Social Media aktiv bin, warum ich einen Podcast habe. Und es ist wirklich, es kristallisiert sich immer glasklarer heraus, weil Frauenrechte mehr Präsenz brauchen, mehr Bewusstsein, mehr die mediale Bewusstheit dafür. Und wenn man sich mal so auf Insta und Co. umschaut, inwiefern zum Beispiel alleine nur weibliche Gynäkologinnen auf Insta vertreten sind. Ja, es sind einige, aber wer hat wieder die großen Accounts inne? Männer. Und da frage ich mich echt, woran das liegt. Wird einfach Männern weiterhin mehr Glaubhaftigkeit zugeschrieben? Vertrauen wir denen mehr, dass sie weniger Arbeit für etwas leisten müssen, wofür Frauen dreimal die Extrameile gehen müssten? Ich glaube ja, dass es auch damit zusammenhängt. Und deswegen habe ich mir geschworen, allein deshalb muss mein Account richtig groß werden. Was meine ich mit richtig groß? Halten wir es hier mal fest. 100.000 Minimum. Und ich bin aktuell bei 15.000. Mal sehen, wie lange es dauert. Egal, wie lange es dauert, ich werde das vorantreiben in diese Richtung. Und deshalb muss ich mich stärken für diesen Weg. Deswegen heute auch hier diese Folge, weil ich euch einen Einblick geben will, dass Social Media, bei mir halt nur Instagram, nur in Anführungszeichen, ich mache noch nicht TikTok und Co. Den Podcast mache ich auch, zählt vielleicht dazu, aber da kriege ich keine Hassnachrichten. Aber deswegen will ich euch Einblicke in mein Insta-Leben als ja Influencerin geben, wie viel Hass ich tagtäglich ausgesetzt bin. Und ich muss sagen, am Anfang hat mich das wirklich belastet. Da habe ich mir teilweise diese Nachrichten zu Herzen genommen, habe zu Hause mit Felix drüber gequatscht oder mit Freundinnen. Hab mich total auf Diskussionen eingelassen und habe die Leute regelmäßig gemeldet und blockiert. Aktuell habe ich so einen kleinen, coolen Move rausgefunden, der, glaube ich, auch generell gerade auf Insta größer wird, dass ich mir das zugute mache, einfach diese Hassnachrichten, Hasskommentare. Es wird ja so ein bisschen als Clickbait und Ragebait dann bezeichnet, weil ich einfach diese Kommentare ungeschwärzt screenshotte und dann als Reels oder auch in der Story verwende. Und ich finde es richtig geil, weil es einerseits uns allen zeigt, wie Menschen da draußen unterwegs sind. Ich muss wirklich zugeben, bei mir sind es größtenteils Männer, die diese Nachrichten verfassen. Also nicht nur, aber fast ausschließlich. Ich habe mir auch ein paar schöne heute hier rausgesucht, um die vielleicht mal vorzulesen und da Stück für Stück die auch einzubinden, wo ich heute so ein bisschen drauf eingehen möchte, weil es mich wirklich ankotzt und mir langsam auch die Argumente ausgehen. Also ich antworte schon regelmäßig noch auf diese Hassnachrichten. Aber sobald ich merke, oder die komplett bodenlos sind, dann gehe ich nicht drauf ein, dann melde ich die auch weiterhin und blockiere. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich mir das ja, wie gesagt, zugute machen kann. Und ich versuche auch am Anfang immer mal in ein, zwei kurzen Sätzen zu argumentieren, in die Diskussion zu gehen. Lasse mich auf keinen Fall auf dieses Niveau herab. Aber ja, seht selbst. Vielleicht noch kurz als Vorausschau für diese Folge. Ich möchte trotzdem auf jeden Fall diese Folge auch dafür nutzen, um Aufklärung zu betreiben, dass dieser Frauenhass, der es wirklich explizit ist, nicht individuell ist, sondern natürlich wieder strukturell. Gewalt in der Geburtshilfe ist ja auch eines meiner Herzensthemen. Und ich finde, man muss das einfach ein bisschen größer aufziehen, um wirklich zu zeigen, ey, das passiert nicht nur mir als @doc_meller auf Insta, das passiert so vielen Frauen da draußen und das hat Struktur, das nennt sich Misogynie. Das ist wirklich Frauenhass, der erwachsen ist im Patriarchat und wir gehen dann auch wirklich noch auf die Folgen davon ein, weil es ist nicht nur digitaler Hass, es ist auch im echten Leben vorzufinden. Catcalling und Co. Ihr wisst davon, ihr wisst sicherlich, wovon ich rede. Und wir haben ja auch männliche Zuhörer, also Daddies hoffentlich. Hört gerne trotzdem zu, weil hier könnt ihr lernen, wenn ihr vielleicht Töchter habt oder Nichten, jeder Mensch hat weibliche Verwandte, wie man diese Frauen unterstützen kann und wie man wirklich sensibler für diesen Alltagsscheiß wird. Alltagsdiskriminierung, Alltagssexismus und so weiter. Also, und trotzdem starten wir mit echten Nachrichten, damit es auch nicht zu trocken wird. Wobei ich glaube, dieses Thema ist nicht allzu trocken, weil es, wie gesagt, echte Menschen betrifft, in dem Falle Frauen. Deswegen, ich schaue mal hier auf meinem Handy, was ich mir hier so rausgesucht habe. Also, eins meiner Lieblingskommentare, was immer wieder kommt. Ich glaube, das habe ich auch schon auf Insta öfter thematisiert. Keine Ahnung, ob ihr mir auf Insta folgt. Aber ich hasse diese Kommentare, ich kann es auch nicht mehr hören, ist kein typischer Hasskommentar, aber diese Kommentare, ich lese ihn erstmal vor. Casta_Troy90 schreibt, also meine Frau ist auch Ärztin und die geht vormittags arbeiten und einmal nachmittags, geht schon, Lachsmiley. So, das ist einer meiner häufigsten Kommentare, die ich bekomme, wenn ich meine Realität als Frau, als diskriminierte Frau, in dem Falle habe ich ja ganz viel Content darüber gemacht, dass ich arbeitslos war, dass ich gekündigt wurde, weil ich gestillt habe und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Und ich kriege tatsächlich immer wieder diese Nachrichten, hä, das kann gar nicht so sein, denn bei mir, bei meiner Nachbarin, bei meiner Bekannten, bei meiner Frau in dem Falle ist das ganz anders. Kann nicht sein, es muss an dir liegen oder kann nicht sein, gibt's nicht, weil bei mir gibt's das anders. Und das hasse ich als komplette Verallgemeinerung. Ich finde, das ist ein guter Auftakt. Wir können sie jetzt vielleicht so ein bisschen steigern mit den Hassnachrichten. So, was gibt's hier noch? Ach so, wieder ein ungefragter Ratschlag, dieses Mal auch von einer Frau. Biesel 1980 empfiehlt Weiterbildung, Gynäkologie, Teilzeit. Wer soll die Zeiten übernehmen, die du lieber daheim bist? Ich empfehle eine Stelle als Betriebsärztin. Da sind die Arbeitszeiten wirklich geregelt. Hört sich erstmal alles ganz neutral an, würde aber, wenn es keine Frau wäre, ganz typisch in Mansplaining fallen, weil es hat keiner danach gefragt, wie man es in Anführungszeichen besser machen kann, wenn ich davon erzähle, was mir widerfahren ist. Und ich finde es auch ganz, ganz schlimm, das macht ein zweites großes Fass hier auf, wo ich auch immer wieder Nachrichten kriege und wo ich uns alle für sensibilisieren möchte. Wir gehen uns alle gegenseitig immer an. Also ich nehme mich da auch gar nicht von aus. Man versucht so viele Dinge individuell im Kleinen zu lösen, wobei einfach außen vor gelassen wird, dass das große politische, wirtschaftliche Themen sind, die auf anderen Ebenen diskutiert gehören. Also es ist nicht meine Aufgabe als individuelle Ärztin und Mama, die gerne Teilzeit arbeiten möchte, weil ich auch bei meinem Kind sein möchte oder weil ich sonst was für Gründe habe, es ist total meine eigene Entscheidung, dass ich nur aufgrund dieses Berufs Ärztin dazu berufen werde, mein Leben aufzuopfern. Nein, eben nicht. Ich weiß, dass viele in Deutschland diese Einstellung haben oder auch weltweit, dass wir uns aufzuopfern haben, weil wir diesen Beruf gewählt haben. Und dann kommt hier mein nächstes Lieblingsargument, weil ja so viel Geld in Anführungszeichen in meine Ausbildung geflossen ist. Und jetzt müsste ich mich verpflichten, das auch in Vollzeit und aufopfernd umsonst herzugeben. Das kommt nämlich auch ganz oft. Also ja, wir gehen hier ein bisschen auf meine individuelle Situation ein, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, weil es mein Account ist. Da kommen auch gleich noch so ein paar allgemeinere Sachen. Aber das verstehe ich auch nicht. Und wirklich, da klappen sich bei mir die Fingernägel hoch, sagt man das so? Ich und Phrasen. Also schreibt gerne in die Kommentare, falls ich hier Phrasen mische oder was ich falsch gemacht habe, schreibt gerne die richtige Phrase rein. Wie kann es sein, wirklich, ich habe das schon so oft auch thematisiert, wie diese Situation gerade in den Kliniken ist. Wir werden uns wirklich in den nächsten Jahren umschauen, weil die noch jüngeren Generationen nicht gewillt sind, diese Extrameile zu gehen, diese umsonst Extrameile zu gehen. Die 24-Stunden-Bereitschaftsdienste, die nicht zu 100% vergütet werden, nicht angemessen vergütet werden, dass wir sowieso über alle Arbeitszeitengesetze hinaus dort anwesend sind. 4 Dienste sind erlaubt. Was arbeiten die meisten? Viel, viel mehr als das. Ich hatte 7 bis 8 im Schnitt. Oh, ich könnte mich so drüber aufregen. Ich hoffe, ich dopple mich nicht zu sehr mit alten Folgen. Aber es hören ja auch immer wieder neue Menschen zu. Und ich finde es einfach extrem wichtig, dass auch dieser Blick in der breiten Masse dafür geschärft wird, warum wir einen Fachkräfte- und ÄrztInnenmangel künstlich erzeugen, weil einfach die Leute zu diesen Arbeitsbedingungen nicht mehr gewillt sind, dort zu arbeiten. Dann dürfen wir keine Überstunden aufschreiben. Wirklich, wo gibt's das? In welchem Beruf gibt's das? Und wir verdienen nicht mal überproportional gut. Wir verdienen einfach gut, weil wir unser halbes Leben oder noch mehr in diesen Kliniken verbringen. Deswegen bin ich auch gerade so glücklich mit meiner Praxis. Es macht mir wieder Spaß, dieser Job. Ich bin wieder erfüllt. Ich hätte fast das Handtuch geworfen durch diese Arbeitsbedingungen. Ich hätte gesagt, mir war sowieso die Facharztausbildung oder dieser Titel in dem Sinne nicht so wichtig. Ich habe ja einfach diese große Vision, die Frau an sich zu stärken, Frauenrechte zu stärken, und das kann ich auch anders. Habe ich mir halt jetzt das zweite Standbein mit Insta total gut aufgebaut, hier den Podcast nach und so weiter. Aber hätte ich noch eine schlechte Erfahrung bei einem neuen Job gemacht, ich hätte das Handtuch geschmissen, dann hätte ich die Facharztausbildung nicht im klassischen Sinne zu Ende gebracht und wäre eben nicht Facharzt für Gyn und Geburtshilfe geworden, Fachärztin. Ja? So viel dazu. Ah, hier kommt jetzt langsam so ein bisschen was in Richtung Hassnachricht. Süßeste Punkt Maus schreibt, vielleicht warst du auch einfach inkompetent. Unser Kinderarzt hat sogar lieber die Praxis aufgegeben, als sie der Kinderärztin in Weiterbildung zu geben, weil sie einfach so schlecht war. Ja, habe ich dafür noch Worte? Sowas kommentiere ich nicht. Habe sie aber auch nicht blockiert, weil ich sowas mittlerweile ja einfach für Content nutze. Ich freue mich immer, wenn Leute dann da für mich in die Bresche springen. Oh Gott. Ich hoffe, die Phrase war richtig. Und ich liebe es, wenn dann einfach für mich darunter kommentiert wird, sich für mich stark gemacht wird oder allgemein für Frauen stark gemacht wird, weil diese Frau kennt mich ja gar nicht. Also das ist auch einfach wieder komplett Frauenhass hier. Ach, dieses Mal gehe ich davon aus, dass es auch eine Frau ist. Süßeste Maus. Klingt irgendwie dann auch, ne? Man muss wirklich auch lernen, wenn man sowas wie ich macht, dass man sich öffentlich mit Gesicht und eigenen Meinungen positioniert, dass man angegangen wird. Trotzdem kennen diese Menschen mich nicht. Vielleicht meinen sie mich zu kennen und gehen dann doch persönlich gegen mich vor. Aber ich versuche mittlerweile, das nicht mehr als individuelle Kritik zu sehen oder Hass in dem Sinne, sondern wirklich, wirklich daran, diesen Frauenhass zu lesen. Und deswegen sitzen wir heute hier für diese Folge. So, was gibt's noch? Ach ja, auch schöner Kommentar. B-E-Bendo. Ich glaube, dass es ein Geben und Nehmen ist. Ich habe im Alltag oft genug erlebt, dass sich Schwangere und Mütter mit Kindern alle gesetzlichen Möglichkeiten und Freizügigkeit nehmen, die der Gesetzesgeber vorsieht. Dies ist ihr gesetzliches Recht. Dass dies auf dem Rücken aller anderen im Team passiert, dass die Arbeit in einer Klinik nicht weniger wird, wenn man sich seine gesetzlichen Freiheiten nimmt, sondern mehr für alle anderen, dass dies zu massivem Unmut im Team führt und oft die Nerven aller anderen massiv fordert, ist gelebter Alltag. Es ist ein Geben und Nehmen. Man sollte gesetzliche Rechte nicht bis zum Letzten ausnutzen, wenn dies zu Lasten der Gemeinschaft geht. So. Ach so, und das geht noch ein bisschen weiter. Dann leitet sie so ein bisschen, oder der, ich glaube, es ist ein R in dem Falle, zu mir über. Führungskräfte haben dann oft die Wahl, entweder die Person zu kündigen, welche sich ihre Rechte nimmt, oder die Kündigung überarbeiteter Kollegen hinzunehmen. So, damit wird mir wieder indirekt durch die Blume gesagt, es lag an mir, dass ich gekündigt wurde, weil ich mir die Gesetze rausgenommen habe, einzuhalten. Ich habe es ja wirklich versucht mit dem Mutterschutzgesetz, dass durchzusetzen, in dem Sinne, dass mir der Betriebsarzt, was einfach übrigens auch zur Eingangsuntersuchung im Krankenhaus gehört, dass der Betriebsarzt mir bescheinigt hat, dass ich keine Nachtdienste machen darf, weil ich stille. Also wirklich, ich kann auch schon wieder so den Kopf schütteln darüber. In dem Fall habe ich mir sogar die Mühe gemacht, mit dieser Person zu diskutieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange und wie viel. Irgendwann habe ich es dann wieder aufgegeben. Aber wie kann es sein? Auf jeden Fall mal mein Startargument dahingehend, dass es uns natürlich zusteht, unsere Rechte wahrzunehmen. Es ist nicht ohne Grund entstanden, zum Beispiel dieses Mutterschutzgesetz, nämlich um Mütter ausnahmsweise mal zu schützen. Solche Kommentare kommen übrigens auch nur von Menschen, die einfach null Plan haben, wie das Leben als Frau und als Mutter aussieht. Zum Glück wird das einfach immer mehr thematisiert, Mental Load, Care, Arbeit und Co., was wir alles an zusätzlicher Arbeit tragen, emotionale Belastung, Pflegearbeit von Angehörigen und so weiter, Pflege auch von Kindern zum Beispiel mit Behinderung, was es da nicht alles gibt. Es wird alles von Frauen getragen. Auch die ganzen sozialen Berufe werden hauptsächlich von Frauen getragen. Und es interessiert einfach keinen, vor allem nicht BE-Bendo, weil er natürlich sagt, nee, da hat sich wieder jemand zu viel sein Recht rausgenommen. Und das hasse ich auch daran, dass sobald wir mal hier einen Schritt für uns gehen, um für uns einzustehen, dann kommt immer so einer, nicht nur einer, mehrere um die Ecke, die sagen, tja, da hat jemand ganz schön das Gesetz für sich ausgenutzt, ne? Du, ich glaube, ich habe in dem Sinne auch argumentiert, dass es nicht mal was gebracht hat, weil ich ja trotz bestehendem Mutterschutzgesetz, was einen ja nicht mal vor Kündigung schützt, gekündigt wurde. Also, ja, kann ich nur den Kopf drüber schütteln. So, hier wieder noch was Schönes, um zu zeigen, dass es natürlich nicht immer nur von Männern kommt. Es war die Oberärztin, die immer erzählt, wer Kinder in der Weiterbildung bekommt, ist dämlich. Ach schön, das ist wieder so medizinisches Personal, in dem Falle ärztliches Personal, darf erst nach der Weiterbildungszeit Kinder bekommen. Geht natürlich wieder genau in dieselbe Richtung, die wir hier schon hatten, ne? Ja, so, jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas Schönes habe. Ach so, ja. Warum glauben Schwangere immer, dass man ihnen gratulieren muss? Äußerst seltsam. Ich habe jetzt auch eine schwangere Kollegin. Meine Freude hält sich aufgrund des Personalmangels sehr in Grenzen. Aber aus einer WhatsApp-Gruppe rausgeschmissen zu werden, ist dann doch Mobbing. Da hatte ich auch was bei mir wieder mal geteilt, dass ich ja einfach rausgeschmissen wurde aus der WhatsApp-Gruppe. Oh, das geht mir auch immer noch nahe, wenn ich darüber nachdenke. Anstatt mir zu gratulieren, wurde ich da einfach wortlos rausgeschmissen. Da sieht man einfach, was auch wirklich dieser Personalmangel mit einem macht, dass untereinander diese Kämpfe entstehen, ne, weil man nämlich, wie ich auch schon eingangs meinte, sich nicht gesammelt dann solidarisiert und sich an den Chefarzt oder noch eine höhere Ebene Klinikdirektor wendet, vielleicht auch zusammen die Station bestreikt, die eigene Abteilung, was weiß ich, lass mal zusammenhalten und sich was ausdenken. Ich bin offen für Ideen. Ich bin jetzt halt froh bei mir in der Praxis, aber ich werde auch noch mal in die Klinik müssen. Anstatt dass man sich dann an die oberen Etagen wendet, wird sich untereinander zerhackt. Das hasse ich übrigens auch, wenn dann Mütter gegen Mütter gehen. Deswegen, ich bin immer hier für Women Support Women. Deswegen teile ich auch immer so viel auf meinem Account. Achso, ja, hier Kinder zu bekommen. Also das war ganz Punkt Physikus. Kinder zu bekommen ist eine private Entscheidung. Ich sehe nicht ein, den ausbleibenden Workload von Müttern zu kompensieren und danach noch Nachteile in der Karriere zu haben. Das ist auch wieder ein Mann. Ich glaube sogar ein Arzt auch, ein ärztlicher Kollege, wo ich mir denke, hä, was für einen ausbleibenden Workload von Müttern kompensierst du bitte? Ja, vielleicht bei der Erwerbsarbeit, weil wir dann weniger anwesend sind. Es ist aber übrigens bewiesen, dass Frauen oder Mütter generell einfach mehr abschrubben an Arbeit, wenn sie dann mal da sind, weil sie eben mit diesen Vorurteilen behaftet sind und versuchen, es allen recht zu machen und dann in den 6 Stunden, die sie vielleicht anwesend sind, anstelle von 8 Stunden, trotzdem genau dieselbe Arbeit leisten. Es gibt ja auch schon genug Erhebungen dazu, dass eine 4-Tage-Woche zum Beispiel genauso effizient wäre wie eine 5-Tages-Woche und so weiter und so fort. So. Das war's. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ich könnte noch viel mehr vorlesen. Aber ich glaube, wir machen jetzt mal den allgemeinen Schwenk auf die Themen. Ach so, was nämlich auch immer noch einer meiner Lieblingskommentare bleibt, da habe ich jetzt aber jetzt nichts so rausgesucht. Ach, wobei, ich kann es vorlesen. Mi. Das kriege ich so oft auch. Dass ich einfach immer nur jammern würde und dass mir die Opferrolle nicht gut stehen würde. Da habe ich, glaube ich, auch eine, genau. Ich habe auch wirklich wieder Mi fotografiert hier. Du bist erwachsen, Ärztin und Mutter, aber erst wenn ein Mann das wiederholt, was du gerade gesagt hast, hören plötzlich alle zu. Das nennt man ja auch Happiting oder Hippiting, He-Repeating quasi. Und da hat ein ganz toller Dude wieder eine Aussage zu getroffen. Lip-NGL, ja, Bullshit, Punkt. Also wenn es schon damit losgeht, dass sofort dieses Narrativ einfach wiederholt wird, was ich in dem Post kritisiere, nämlich, dass man nicht ernst genommen wird, sondern immer erst das wiederholt werden muss von einem Mann und es dann plötzlich Aufmerksamkeit bekommt, reproduziert er doch direkt mit Ja, Bullshit, dass er überhaupt nicht wahrnimmt, wertschätzt, ist viel zu hochgegriffen, akzeptiert, was ich sage und da irgendwie mal inhaltlich drauf eingeht, nö. So, weiter geht's. Auch einem Mann hören die Leute oft genug nicht zu, während manche Frauen auch immer Gehör bekommen. Es hat nämlich nichts mit den Genitalien, sondern mit Durchsetzungsvermögen zu tun. Punkt, Punkt, Punkt. Aber Berufsopfern kann man das vermutlich nur schwer erklären. Das Berufsopfer bin ich in dem Fall. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen darüber dazu über, hier allgemeine Zahlen einzuwerfen, warum es real ist. Also das ist jetzt ja hier mein individuelles Bild, was ich so in den letzten 2-3 Wochen an Nachrichten bekommen habe, die ganz, ganz schlimm, ach, die habe ich alle geblockt, da hatte ich keine Lust, das jetzt vorzulesen. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass das ja auch schon Frauenhass ist und dass ich jetzt hier nicht die krassen sexualisierten, wirklichen Beschimpfungen vorlesen muss. Ich glaube, das liegt alles unter unserer Würde, ne? So. Digitale Gewalt gegen Frauen, Zahlen und Fakten. Das BKA 2023 hat herausgearbeitet, 17.193 Frauen wurden Opfer digitaler Gewalt. Das ist schon mal ein Anstieg von 25% im Vergleich zu 22. Wobei ich mir sicher bin, dass die Grauzone so immens höher ist. Ich zum Beispiel habe noch nie was angezeigt. Klar, ich habe das bei Insta gemeldet, aber ich gehe doch nicht zum BKA oder zu D-Status, Statistiken erhoben werden. Ich glaube, D-Status sammelt das nur auch für so Quellen wie BKA und so weiter. Da habe ich auf jeden Fall die Zahlen, die demnächst jetzt hier noch genannt werden, auch her. Das muss einfach noch so, so, so viel höher sein. Und es freut mich, dass die Zahl aber um 25% angestiegen ist. Das bedeutet, dass Frauen das auch mehr anzeigen. Ich werde das demnächst jetzt auch mal tun. Ich erinnere euch hiermit auch dran, das auch zu tun, damit es einfach öffentlicher wird, ja? So, dann, Frauen erleben einfach mehr Hass und vor allem komplett anders Hass. Vor allem ist dieser sexualisierte Hass auch extrem groß, jetzt Dickpick und Co. brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Auch Catcalling im echten Leben kennt ihr vielleicht. Bedeutet einfach, dass einem oft hinterhergepfiffen wird, dass man einfach vielleicht auch mal angetouched wird. Muss ich persönlich sagen, habe ich in jüngeren Jahren viel, viel mehr erlebt als jetzt mit 34. Was ich auch echt schlimm finde, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich zum Beispiel als 14, 15, 16-Jährige an der Bushaltestelle stand, wie oft ich da angehupt wurde, geht euch bestimmt ähnlich. Keine Ahnung, ich finde das auch super cringe und eklig. Ich merke so, dass ich langsam mein Vokabular so ein bisschen jünger gestalten möchte. Ich hoffe, es ist nicht zu möchte gern. Ich bin ja Millennial. Ich beschäftige mich in letzter Zeit ein bisschen damit, weil ich das auch super lustig finde als Content. Wenn ich vielleicht irgendwann in der Praxis Reels drehen darf, würde ich auch mit den MFAs zusammen drehen, weil wir da auch echt Junge haben, wo man das so schön reproduzieren könnte, einfach mit der Gen Z oder Gen Alpha. Ich glaube, Gen Alpha haben wir noch nicht bei uns in der Praxis, aber Gen Z auf jeden Fall. Ich finde es einfach mega witzig. Und ich glaube, meine Hasskommentare kommen auch tatsächlich oft von Boomern, muss ich sagen. Also das ist dann so die Elterngeneration von mir, ne? Falls ihr mit den Begriffen noch nichts anfangen könnt, dass ihr ungefähr hört, wie alt die jetzt sind. Und bei Männern, wenn die halt dann immer sagen, hör auf zu jammern, Männer erfahren auch Männerhass. Ja, Bro, oh Gott, lustig, dass mir das langsam auf die Lippen kommt, diese Wörter. Oder Digga. Egal, ich muss aufhören. Ich hoffe, ihr findet es auch lustig. Ich persönlich finde es lustig. Ich weiß nicht, ob es merkwürdig ist, wenn ich dann mit meinem Jahrgang diese Wörter verwende. Mein Sohn ist ja auch noch nicht alt genug, den ich das fragen könnte. Wen kann ich das fragen? Vielleicht hören jüngere Leute zu oder Eltern mit Kindern in dem Alter. Frag bitte mal. Also wahrscheinlich finden sie es peinlich. Okay, vielleicht lasse ich es. Ich würde auf jeden Fall gerne diese Dudes fragen oder denen sagen, dass da ein himmelweiter Unterschied zwischen ist einfach. Ob man als Mann irgendwie ein bisschen Anfeindung erlebt, vielleicht aufgrund einer Meinung, einer kontroversen Meinung, die man vertritt. Aber als Frau wird man so oft direkt unter der Gürtellinie dafür angegriffen. Man wird dann runtergemacht. Bei mir wird ja ganz oft auch wirklich das genutzt, bleib lieber arbeitslos, damit ist der Welt besser geholfen. Solche Kommentare habe ich auch richtig oft bekommen. Oder hör doch endlich auf, dein Kind zu stillen. Es will nicht mehr länger an deiner Brust nuckeln, was weiß ich. Was ich da jeden Tag zu hören bekomme, halt ausschließlich von Männern. Es wird halt immer so degradierend und verletzend sofort auf so einer persönlichen, sexualisierten Ebene ganz oft auch. Und das können Männer einfach nicht nachvollziehen. Also welcher Mann muss sich dann irgendwas in Bezug auf seine objektifizierbaren äußeren Merkmale anhören, ja? Also, was habe ich hier noch rausgesucht? Oh ja, da will ich unbedingt drauf eingehen, weil ich finde, das ist immer so ein Totschlagargument auf meiner Seite tatsächlich, auf der Frauenseite. Können wir bitte drüber reden? Femizide, finde ich, ist die äußerste Konsequenz, worin so ein Frauenhass münden kann und ist tatsächlich gar nicht mal so selten, leider. Ihr müsst euch mal diese Zahlen reinziehen. Ich habe sie rausgesucht, wieder von Statista und BKA. Für 2023 sind, glaube ich, die aktuellsten Zahlen, die gerade vorliegen. Haltet euch bitte fest. Eigentlich kann man sagen, dass in Deutschland in diesem Jahr jeden Tag eine Frau einem Femizid zum Opfer gefallen ist. Das bedeutet, dass sie aufgrund einer Beziehung zu einem Mann, sei es nun romantischer Beziehung oder Verwandtschaftsbeziehung, oftmals töten ja auch Männer ihre Schwestern oder genau, Männer, ihre Frauen ist, glaube ich, am häufigsten. Und tatsächlich sind, ich glaube, 326 war die Zahl, ich sehe sie hier gerade nicht, Frauen im Jahre 23 einem Femizid zum Opfer gefallen, also wirklich daran gestorben. Und es waren 938 versuchte Femizide in dem Jahr, ja? Also fast 3 Fälle pro Tag. Und einer davon ist halt erfolgreich gewesen, muss man sagen. Das ist schlimm, das ist einfach nur schlimm. Und das ist einfach nicht mit, ich weiß gar nicht, ob es ein Wort gibt für Männerzide. Gibt's? Ich glaube, das Wort existiert nicht mehr, müsste man mal rausfinden. Und übrigens steigern sich diese Zahlen. Es ist im zweiten Jahr in Folge angestiegen. Dann häusliche Gewalt. 180.000 Frauen wurden Opfer häuslicher Gewalt 2023. 70% aller Betroffenen sind weiblich. Dann nochmal sexualisierte Gewalt, damit wir irgendwie ein bisschen hier das Bild voll bekommen. 52.000 Frauen und Mädchen Opfer von Sexualstraftaten. Davon war mehr als die Hälfte unter 18 Jahre alt. Das finde ich auch nochmal so krass, diese Zahl, ja. Also, bitteschön, Hans, Werner, Dieter und Co., Jürgen, Michael und Mike. Das sind die wirklichen, wahrhaftigen, realen Zahlen, die uns Frauen betreffen. Wovon die Dunkelziffer, ich habe vorhin Grauzone gesagt, Dunkelziffer ist, glaube ich, auch ein besserer Begriff dafür, einfach noch immens höher liegen wird. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Femiziden, aber bei dem Rest, was halt einfach nicht angezeigt wird. Gewalt in der Geburtshilfe, um das auch nochmal hier zu benennen, jede dritte Frau in Deutschland erlebt Gewalt unter der Geburt. Das sind auch wieder 230.000 Frauen ungefähr, die davon jährlich betroffen sind. Und ja, das ist ein Aspekt, das ist jetzt wirklich der Gewaltaspekt, aber wir haben jetzt digitale Gewalt besprochen, wir haben die wirklichen realen Gewaltformen besprochen, aber worunter wir auch extrem leiden, ist natürlich auch ökonomische, ja nicht Gewalt, aber Macht, ökonomische Machtstrukturen. Altersarmut ist weiblich. Gender Pension Gap, über 30% weniger Rente für uns Frauen. Also, das mündet halt alles darin. Und ich sitze hier gerade und schüttel den Kopf, weil ich es einfach nicht verstehe, wie selbstbewusst, eigentlich schon arrogant und überprivilegiert Männer sein müssen, die mir den ganzen Tag meine Kommentarspalten vollschreiben mit solchen Kommentaren, wo ich mir auch denke, ey, geh doch einfach irgendwo anders hin, wenn es dich nervt, was ich hier zeige. Nö, die haben dann so ein Ego oder fühlen sich so getriggert, dass sie überhaupt mich voll blubben müssen und das auch noch mit so sinnlosem und nicht haltbarem Scheiß. Es wäre mir peinlich an deren Stelle. Es wäre mir einfach nur peinlich, wenn ich sowas von mir geben würde, was sich hier so leicht entkräften lässt, ne? Und gleichzeitig finde ich, ist es ein absolutes Armutszeugnis, weil, wie ich eingangs gesagt habe, all diese Männer und auch die Frauen, die mir schreiben, haben ja weibliche Verwandte, die darunter leiden, die unter diesen Strukturen leiden. Und trotzdem verschließen sie die Augen davor. Und im Gegenteil, sie reproduzieren das einfach weiter, indem sie Hass sehen, falsche Infos verbreiten, mir Jammern vorwerfen. Ach, das ist alles, was ich halt einfach gerade gesagt habe, ne? So, wie schließen wir das? Mit einem bisschen Empowerment? Ach, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich darüber jetzt hier noch empowern soll. Also, liebe Leute da draußen, schön, dass ihr zugehört habt. Teilt die Folge auf jeden Fall mit irgendwem, der die das hören muss. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen Einblicke geben in mein Insta-Leben. Und ja, das Empowerment hier am Ende wird auf jeden Fall sein, ich lasse mich nicht kleinkriegen, ihr auch nicht. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das mal wieder im realen Leben oder auch gerne digital im Netz erlebt, macht euch stark. Wenn ihr das bei irgendwem lest, zum Beispiel auch bei mir, schreibt gerne mit drunter, macht euch stark mit mir zusammen dagegen, solidarisiert euch. Und auch wenn ihr es auf der Straße erlebt, macht den Mund auf. Vielleicht nicht, wenn ihr euch selbst in Gefahr bringt. Merke ich auch, wenn man einmal was sagt, wird man meistens ja sofort angeschrien oder sonst irgendwas. Bestes Beispiel wieder hier mit Elternparkplatz, wenn man die Leute drauf anspricht, wo denn ihr Kind sei, kriege ich auch immer nur Hass, Anschreien entgegengedrückt. Es ist echt, also teilweise frage ich mich echt, in welcher Welt wir leben, aber es sollte hier mit Empowerment enden. Also traut euch, den Mund aufzumachen, vielleicht im Kleinen, vielleicht ist es in der Familie einfacher, wenn ihr einfach mal ja ein bisschen auf diese Strukturen aufmerksam macht. Ich war auch die Erste in meiner Familie, zusammen mit meinem Bruder vielleicht, der ist nochmal 3 Jahre jünger als ich, die einfach immer wieder Infos dazu streuen, es nicht leid werden, darüber aufzuklären. Und langsam muss ich sagen, ist unsere Familie auch sensibilisiert. Sei es deshalb, weil sie keinen Streit mit uns wollen oder weil es wirklich langsam fruchtet. Das finde ich voll schön zu sehen. Es fruchtet auch wirklich langsam, vor allem auch unserem kleinen Sohn gegenüber, der ja 2 ist. Und da ist es mir einfach so, so wichtig, warum ich das Ganze überhaupt mache, dass diese Generation zu Cyclebreakern werden, die das einfach gar nicht mehr kennen. Okay, Cyclebreakerin bin dann vielleicht ich in dem Fall. Deswegen hoffe ich vielleicht für eine Generation, die damit einfach gar nicht mehr aufwachsen, mit diesem Alltagssexismus. Finde ich immer ganz schön zu beobachten, bei anderen Familien, Family-Bloggerinnen und so, die jetzt Kinder vielleicht haben, die gerade schon so 8 sind oder so, die dann einfach ihre Mama oder ihren Papa darauf ansprechen und sagen, Mama, warum hast du Fahrradfahrer gesagt? Du weißt doch gar nicht, ob es eine Fahrradfahrerin war. Es war eine Fahrradfahrerin. Also dieses Gendern einfach automatisch das halt schon drin haben, weil die Eltern das so vorleben, ne? Ich weiß nicht, alle sind Gender-Fans, ich schon. Und weil ihr meinen Podcast hört, wird hier gegendert. So, ihr Lieben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen Gedankengang zu der Folge habt. Zu meinen Phrasen habe ich euch auch schon aufgerufen. Und ja, vielleicht auch, wo ihr vielleicht als Frau schon mal diskriminiert worden seid oder sexualisiert. Okay, ihr Süßen, dann war es das wieder für heute. Ich freue mich natürlich immer über positive 5-Sterne-Bewertungen. Und ja, Interaktion ist key. Deswegen schreibt auch gerne was in die Kommentare. Ich freue mich und bis dahin, eure Mella. Ciao.